Der Jojo-Effekt könnte auch dein bester Freund werden, zumindest wenn du diese Podcast-Folge gehört hast.
Und damit hi und herzlich willkommen zurück zur neuesten Podcast-Folge. Ja, willst du mir etwas sagen, dass der Jojo-Effekt auch gut sein kann?
Könnte. Ja, könnte. Wir gucken mal am Ende. Ich kann das ja jetzt nicht vorwegnehmen, weil die Folge soll ja spannend bleiben bis zum Schluss.
Ja, ihr habt uns darum gebeten, mal eine Podcast-Folge zum Thema Jojo-Effekt aufzunehmen. Und keine Sorge, wir sind nicht blind und behaupten, der Jojo-Effekt sei immer ganz positiv und könnte immer zu deinem besten Freund werden. Deswegen unterteilen wir in dieser Podcast-Folge einmal nach dem schlechten Jojo-Effekt, über den die meisten wohl sprechen oder an den die meisten denken, wenn sie vom Jojo-Effekt sprechen, der normale Jojo-Effekt, der häufig vorkommt, und auch der gute Jojo-Effekt, der zu deinem Freund werden kann, wie Daniel das gerade gesagt hat. Und wir starten auch mit der Podcast-Folge rein, was überhaupt der Jojo-Effekt ist.
Ja.
Ich glaube, das ist nämlich auch ganz wichtig zu wissen, dass es da nämlich keine einheitliche Definition gibt, ne?
Ja, genau. Aber bevor wir anfangen, wir sind ja auch Freunde von Checklisten, ne?
Oh, ich liebe Checklisten.
Also gerade, weil ich glaube, viele hören ja den Podcast auch so nebenbei. Und ich denke, wir verbringen hier schon ganz gut Wissen auch mal rüber. Und vielleicht ist es ganz schön, wenn man einfach so eine Checkliste hat, um sich nochmal zu erinnern, das und das und das. Und deshalb, wie so oft, gibt es auch unter dieser Folge eine Checkliste. Und die kannst du dir einfach in den Shownotes einmal reinziehen.
Ganz genau. Also, wenn dir zum Schluss die Podcast-Folge gefallen hat und du dir noch eine kleine Zusammenfassung wünschst, dann ist die Checkliste auf jeden Fall perfekt für dich. Denn da tragen wir nochmal all die wichtigsten Punkte zusammen, die wir hier zum Thema Jojo-Effekt sagen.
Yes, und ich würde sagen, damit kommen wir erstmal zu der Frage, was ist denn überhaupt der Jojo-Effekt?
Ha, da sind wir wieder die guten Deutschen, ne, die eine Definition wollen. Also, es gibt keine allgemeingültige Definition des Jojo-Effekts. Meistens spricht man einfach von einem Jojo-Effekt, wenn nach einer Abnahme wieder eine Zunahme erfolgt ist. Und wir werden auch in dieser Podcast-Folge feststellen, dass dieser Effekt relativ häufig auch vorkommt. Manche sprechen schon von einem Jojo-Effekt, wenn man einmal abgenommen hat und dann wieder zugenommen hat. Und manche sagen, es ist erst dann quasi ein Jojo-Effekt, wenn man quasi dieses richtige Weight Cycling hat. Also dieses
immer wieder.
Genau, immer wieder, wenn ich probiere abzunehmen, nehme ich im Anschluss wieder zu, dass das so der Jojo-Effekt ist.
Ja, genau. Und wo auch nochmal so ein Unterschied besteht oder wo es einfach unterschiedliche Auslegungen gibt, ist, manche sagen halt, okay, du nimmst halt Summe X ab und Summe Y wieder zu. Und das ist, als ob, wenn du wieder zunimmst, ist das bereits ein Jojo-Effekt. Andere sagen, naja, Jojo-Effekt ist es vor allen Dingen dann, wenn du sogar noch mehr zunimmst, als du abgenommen hast. Ne?
Genau, also zum Beispiel, du hast 10 Kilo abgenommen, 15 Kilo im Anschluss wieder zugenommen, dass das so dieser klassische schlechte Jojo-Effekt ist. Aber zum Beispiel, wenn du 10 Kilo abgenommen hast, aber 5 Kilo wieder zugenommen hast,
ja, genau.
Ist das auch Jojo-Effekt?
Ist das auch Jojo-Effekt? Genau. Wir unterteilen das jetzt hier gleich in unterschiedliche Formen und erzählen dir auch, warum das in gewisser Art und Weise normal ist. Aber obwohl das normal ist, dass es eigentlich fast allen Leuten so geht, dass sie irgendwann wieder zunehmen, so ein bisschen. Wie wäre das denn eigentlich? Wäre das auch ein Jojo-Effekt? Stell mal vor, du hast dein Zielgewicht, dein Wohlfühlgewicht und dann nimmst du plötzlich zu, weil, keine Ahnung, vielleicht
Karibikurlaub.
Zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub und dann nimmst du zu so ein bisschen und aber anschließend automatisch, also wie die Leute automatisch wieder zunehmen, nimmst du dann automatisch wieder ab, ohne dass du dich irgendwie auf Abnahme konzentrieren musst.
Das wäre ein richtig guter Jojo-Effekt.
Das wäre ein richtig guter Jojo-Effekt. Und zudem kommen wir zum Schluss, ne? Also das ist jetzt nicht so die gängige Art des Jojo-Effekts, aber wir haben gesagt, naja, irgendwo ist das auch ein Jojo-Effekt halt eben in die andere Richtung. Aber ich würde sagen, wir
unmöglich.
Machen...
Unmöglich.
Unmöglich, ja, genau. Also das ist ja so das wo wir uns drinne bewegen auch, ne? Also wäre jetzt ja, mir nicht bewusst mal wirklich viel zugenommen zu haben. Aber klar, sag mal, wenn wir sagen 2 Wochen Urlaub und wir können uns nicht irgendwie oder haben keinen Bock zu kochen, dann ist man natürlich durchaus auch eingeschränkt. Aber das ist uns dann egal, weil wir halt wissen, bei uns greift auf jeden Fall der positive Jojo-Effekt. Und wie man das macht, das zum Ende der Folge, weil ich würde sagen, wir starten mit dem Worst Case.
Wir starten mit dem Worst-Case-Jojo-Effekt und ich habe gerade schon ein Beispiel genannt. Du nimmst 10 Kilo ab und im Anschluss 15 Kilo wieder zu. Also du nimmst mit Mühe und Not ab und dadurch einige Zeit später hast du dein Ausgangsgewicht wieder erreicht und im schlimmsten Fall sogar einfach noch mehr obendrauf. Und was viele, also darum ranken sich ja auch einige Mythen.
Ja, ja, viele haben da Angst vor, ne?
Ja, viele haben
und
da
ja
Angst
auch zu
vor,
Recht.
Genau.
Also es haben ja viele zu Recht Angst davor, weil es betrifft nicht wenig Menschen. Und da man kann da auch echt eine Menge falsch und in Anführungszeichen kaputt machen, wenn man es übertreibt. Mhm. Ja, je nachdem, wie sehr ist das in der Regel reversibel, aber muss auch nicht, wenn du es übertreibst. So, also die Angst davor ist schon berechtigt. Und jetzt ist die Frage, was steckt dahinter?
Genau, also es steckt ja die Angst darin, dass man sich den Stoffwechsel durch diesen Jojo-Effekt kaputt gemacht hat, beziehungsweise dadurch, dass man halt abgenommen hat, dass der Stoffwechsel dann gecrashed ist, dass man jetzt in einen Hungerstoffwechsel reingeraten ist, in dem der Körper sich an das Körperfett, das man noch hat, klammert, dass er dieses Fett einfach nicht mehr loswerden will, egal was man tut an dieser Stelle. Der Körper klammert sich an das überschüssige Fett und nimmt aber quasi jedes Fett, das er kriegen kann, wieder auf.
Und packt das direkt in die...
Und packt das quasi direkt, quasi jede überschüssige Energie wird direkt in die Fettzelle gepackt. Das ist so diese klassische Hungerstoffwechsel, wie man ihn ja oft hört und wie man ihn oft versteht.
Ja, oft auch gar nicht. Ich habe so oft den Eindruck, gar nicht jedes überschüssige, das wäre ja sogar richtig, jedes überschüssige Fett wird ja tatsächlich, also jede überschüssige Energie, jede in Anführungszeichen, ein bisschen was verschwindet davon auch. Aber was überschüssig ist, wird ja tatsächlich in die Fettzellen gestanden. Aber viele stellen sich da so einen magischen Zustand des Hungerstoffwechsels vor, in dem du quasi, je mehr zunimmst, desto weniger, je weniger du isst, desto mehr nimmst du zu. Ne? Mhm. So, also so ein bisschen so, ja, mein Körper weiß jetzt, oh, hier ist Hungersnot, jetzt muss ich ganz dolle an den Fettreserven klammern und wenn ich irgendwie Nahrung zu mir nehme, dann packe ich das direkt in die Fettzellen, weil ich weiß ja noch nicht, wie lange dieser Hungerzustand geht und wenn ich dann wieder anfange zu essen, dann hat mein Körper so diese Idee von, ah, das könnte ja nochmal passieren, also packe ich nochmal 5 Kilo Reserven obendrauf, ne? Und das ist ein bisschen, das muss man schon beruhigend sagen, das ist ein Glaube, ganz so funktioniert es nicht, auch wenn das natürlich teilweise auf Halbwahrheiten beruht. Aber da muss man schon sagen, also es ist so ein universelles Gesetz, dass Energie, wo ja Fett quasi ist ja ein Energiespeicher, die kann nicht einfach geschaffen werden aus dem Nichts, sondern die muss irgendwo herkommen. Das heißt also, dieses Ding von wegen, du verbrennst mehr Energie, oder du verbrennst, keine Ahnung, 1000 Einheiten Energie, nimmst aber nur 800 zu dir, dann müssen diese 200 irgendwo herkommen, die Rest. Der Körper kann nicht sagen, oh, der verbraucht nur 800. Also nehme ich nochmal von den minus 200, die ich habe, kann ich nochmal 600 in Fett, also es funktioniert nicht. Das wäre wie zu sagen, wenn ich weniger Benzin in mein Auto tanke, kann ich damit weiterfahren. Hm. So, ne? Das ist also Quatsch. So, ne? Aber
und ja, auch im Falle einer echten Hungersnot schützt der Körper ja nicht als allererstes sein Körperfett.
Nee, ganz
so,
genau.
Also Körperfett ist ja einfach nur eine Reserve und wenn wirklich eine Hungersnot da wäre, wäre das allererstes, was der Körper schützen würde, die Organe.
Genau, aber bei einer Hungersnot merkst du es ja auch, wenn man sich mal so Bilder aus, ich sag mal, anderen Ländern oder alten Zeiten anschaut, ich erinnere mich zum Beispiel in unserer Ernährungspsychologie-Ausbildung, da hatten wir zum Beispiel über die Hungersnot in Holland gesprochen. Mhm. Ne? Und da siehst du auch, die Leute sind ultra abgemagert. Ne? Also es ist nicht so, dass die Menschen dann plötzlich übergewichtig sterben, weil sie so wenig essen. Also das ist, da kann man ganz klar sagen, diesen Effekt gibt es zum Glück nicht. Mhm. Auf der anderen Seite würde das viele Probleme lösen, wenn das so gehen würde. Ne? Aber trotzdem ist da so ein gewisse Wahrheit dran. Die Frage ist, was passiert jetzt bei Menschen, die abnehmen, 10 Kilo und dann diesen schlimmen Jojo-Effekt haben und 15 wieder zunehmen?
Okay, also da müssen wir erst einmal über die jeweilige Abnehmstrategie sprechen, denn ich denke, genau dort fängt dieser böse Jojo-Effekt, also quasi man nimmt ab und man nimmt dadurch im Anschluss viel mehr zu. Da fängt das Ganze nämlich schon an. Denn dieser Effekt passiert bei Strategien, in denen man viel zu wenig isst, von Anfang an schon viel zu wenig isst und auch die Strategie insgesamt nicht richtig angeht. Insbesondere, wenn man viel Muskulatur verliert. Also so in klassischen Strategien, in denen man wirklich einfach ganz wenig isst, insbesondere wenig Proteine isst, dann baut der Körper eben nicht nur Körperfett, sondern auch Muskulatur ab oder auch insbesondere Muskulatur ab, denn Muskulatur verbrauchen eben viel Energie. Also je muskulöser wir sind, desto besser läuft quasi unser Stoffwechsel, so kann man das grob sagen.
Oder je mehr also, brauchst du, ja, ne? Also je größer ist dein Motor, ja. Ob das jetzt besser ist in dieser Hungersphase, in der du dich dann ja da befindest, ist das ja gar nicht besser, sondern eher schlechter.
Ja,
ne?
Ganz genau. Das heißt, dein Körper baut dann auch ordentlich Muskulatur ab und wenn du quasi diese Phase, in der du sehr wenig gegessen hast, beendest, dann baut dein Körper im Anschluss, wenn du wieder zunimmst, ja nicht mehr Muskulatur auf, weil wenn du deinem Körper nicht die entsprechenden Reize setzt, zum Beispiel durch Krafttraining oder so, baut dein Körper nicht einfach wieder diese Muskulatur auf, wenn du wieder zunimmst. Das heißt, du bist am Ende in einem State, in dem du viel Muskulatur verbraten hast und dadurch einen geringeren Stoffwechsel hast, dadurch nicht mehr so viel Energie verbrauchst wie früher und quasi das, was du isst, eben entsprechend auch schneller wieder in die Fettzellen geht oder mehr in die Fettzellen geht.
Genau, also das Hauptproblem ist eigentlich, du hast unnötig viel Muskulatur verbrannt. Darum ist ja dein ominöser Stoffwechsel unnötig stark gesunken. Ne? Denn durch eine Abnahme sinkt das immer. Wenn du leichter wirst, dann brauchst du weniger Energie, haben wir schon ein paar Mal erzählt. Wem das nicht ganz klar ist, der kann sich auch unseren Abnehmen-Starter-Guide einmal holen, den wir auch unten in die Shownotes packen, wie quasi immer. Mhm. Darin findest du einfach die Basics. Ne? Also wenn du manche Sachen hier nicht verstehst, dann würden wir sagen, einfach mal den Abnehmen-Starter-Guide, da wird das alles sehr gut erklärt und auch, warum du dafür auch keine Kalorien und so weiter zählen brauchst, wenn du es nicht möchtest oder wir sogar empfehlen würden, es tatsächlich nicht zu tun. Das hat eher so Nachhaltigkeits- als funktionelle Gründe. Genau, du bist also dann leichter geworden, aber verbrauchst unnötig wenig Energie, weil du eben deinen Motor sehr klein gemacht hast, dadurch, dass du sehr wenig gegessen hast, gehungert hast, zu wenig Proteine hattest und vielleicht auch keinen Kraftsport gemacht hast. Ne? Also wahrscheinlich keinen Kraftsport gemacht hast. Durch sehr wenig Nahrungsaufnahme reagieren auch viele Leute so, dass sie unterbewusst weniger sich bewegen. Und gerade wenn du eh kein Kraftsportler bist, so dann hat dein Körper natürlich schon diesen Impuls, ah ja, mit der Muskulatur brauche ich gerade scheinbar nicht. Da hat es eigentlich einen doppelten Wert, die zu verbrennen jetzt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine blöde Situation, weil dann nimmst dann irgendwann, das ist ja auch eine Strategie, wo du nicht nachhaltig angelegt ist. Das heißt, diese Ernährungsform kannst du gar nicht langfristig durchziehen. Die ist ja auch nie dafür gedacht gewesen. Und dann musst du ja irgendwohin wieder zurück. Wohin gehst du jetzt zurück? Zu deiner alten Gewohnheit. Und da kommt jetzt so ein bisschen die Krux, denn dann nimmst du natürlich das Gewicht wieder zu. Und wie Milena gerade sagte, aber du nimmst nur das Fett wieder zu, nicht die Muskeln, es sei denn, du machst halt gezielt Kraftsport. Und wenn du an deinem alten Gewicht wieder bist, verbrennst du trotzdem weniger Energie. Normalerweise solltest du jetzt wieder genauso viel Energie brauchen wie früher. Das heißt, du würdest dann das Gewicht wieder halten, wo du es vorher gehalten hast, vor der Diät. Das ist jetzt aber nicht so, weil du ein paar Kilo Muskelmasse verloren hast. Und deshalb muss dein Körper, um das auszugleichen, also um wieder die gleiche Menge an Energie zu verbrauchen, dass du dein Gewicht hältst, noch ein paar Kilo obendrauf packen. Ne? Also den Rucksack etwas schwerer machen. Und dann, da hast du diese ominösen 2, 3, 4, 5 Kilo Fett dann her, die du plötzlich nach der Diät schwerer bist als vorher. Und das ist der Worst Case, ne?
Ganz genau. Und nochmal kurz zur Klarstellung, das ist nicht bei jeder Abnahme der Fall, wovon wir gerade sprechen. Das ist wirklich der Fall, wenn du wirklich durch eine Crash-Diät abnimmst oder generell durch eine Strategie abnimmst, wo du sehr plötzlich viel zu wenig isst. So dieses typische, ich beiße mal für 4 Wochen die Zähne zusammen oder ich beiße mal für 8 Wochen die Zähne zusammen, damit ich möglichst schnell an mein Ziel komme. Das geht immer nach hinten los. Und wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass sich ja auch im Stoffwechsel tatsächlich etwas ändert. Also klar, wir haben über den Abbau der Muskulatur gesprochen, aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, dass wenn du in diesem State bist, in dem du eine Zeit lang sehr, sehr wenig gegessen hast, dass sich auch deine Hunger- und Sättigungshormone entsprechend anpassen. Und in unserem Fall steigt das Hungerhormon Ghrelin sehr, sehr stark an. Das heißt, du bist in einem State, du hast deinen Körper für ein paar Tage, Wochen, wie auch immer, unterversorgt, du hast schon die erste Muskulatur verbrannt und dadurch einen geringeren Kalorien- oder Energieverbrauch und zusätzlich feuert dein Hungerhormon Ghrelin auch noch mehr, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr essen, wodurch auch klassische Heißhungeranfälle kommen. Ja. Also wir sind dann nicht in einem State, in dem wir sagen können, ja, jetzt wäre ein Salat vernünftig. So. Nee, so, das ist so der Moment, in dem wir wirklich sehr, sehr Richtung Pizza, Pommes, Burger, Schokolade, Chips, Eis etc. Steuern und auch nicht so wirklich das Gefühl haben, dass wir irgendwie satt wären.
Ja, damit hast du quasi nochmal einen verstärkenden Effekt, weil ich sag mal, auf dem Prozess des Wiederzunehmens gehst du oft gar nicht nur in deine alte Ernährung zurück, sondern gewöhnst dir zusätzlich noch ein paar andere ungünstige Gewohnheiten an, weil eben deine Hungerhormone so hoch sind. Ne? Ja. Da haben wir also echt eine richtig schöne Teufelsmischung, sage ich mal, aus du hast Muskulatur verbrannt, also brauchst unnötig viel weniger Energie. So. Und dann auf dem Weg wieder nach oben gewöhnst du dir vielleicht noch aufgrund des, ich sag mal, schlechten Hungerhormonstatus auch noch ein paar ungünstige Gewohnheiten an, sodass deine Ernährung nach der Diät gar nicht der alten entspricht. Das würde schon reichen, wegen der Muskelmasse, um ein paar Kilos on top zu packen, sondern vielleicht sogar schlechter geworden ist, weil du dir angewöhnt hast, ich sag mal, ungünstigere Lebensmittel zu essen oder den einen oder anderen Snack noch zusätzlich angewöhnt hast und dann kommt nochmal was on top. Ne? Mhm. Und ja, da ist jetzt einfach irgendwie die Frage, okay, was kann man dagegen tun? Und die Antwort ist irgendwie relativ einfach, mach keinen Scheiß.
Mach keinen Scheiß, mach keine Crash-Diät.
Genau.
Also wirklich, vielleicht bist du gerade noch an dem Punkt, an dem du überlegst, so etwas zu machen. Mach es nicht. Es hat wirklich nur Nachteile, weil dann ist der diese schlechte Jojo-Effekt quasi wie gesichert. Generell mach nichts, was du dir nicht langfristig und nachhaltig vorstellen kannst. Lieber slow and steady, als mit irgendeiner Hauruck-Aktion möglichst schnell Erfolge erzielen zu wollen. Das funktioniert beim Abnehmen zumindest nicht auf eigene Faust.
Genau.
Also auf eigene Faust funktioniert das eigentlich nie. Und falls du dich doch entscheidest, sowas Dummes zu tun, dann mach zumindest Krafttraining.
Genau, dann. Also wenn du dummen Scheiß machen willst, dann achte auf deinen Proteinzufuhr und mach dazu Kraftsport. Volle Pulle Kraftsport.
Ja,
so,
ja.
Ne? Ich sag mal, das ist ja zum Beispiel, ich komme mal wieder zu meinen Bodybuildern zurück, zu dem, wo ich schon lange nicht mehr war. Ne? Aber Bodybuilder machen das ja regelmäßig, ne? Diesen Scheiß, sag ich mal. Und für die hat das ja keine großartige Auswirkung, keine negative. Ne? Das ist ja nicht so, dass die einmal auf die Bühne können und danach nie wieder, weil die sich irgendwas zerstört haben. Aber die sorgen halt während dieser Diät, die ja nicht als nachhaltige Diät gedacht ist, sondern eben um sich auf einen unmenschlichen Status runterzuhungern, man spricht auch von abgezogen, der sieht aus wie abgezogen, wo du auf einem Status bist, wo dein Körperfett ungesund niedrig ist und man die halt die Muskeln krass sehen kann. Und das geht ja dann schon, aber die machen halt wirklich krass Kraftsport dabei und achten sehr auf ihre Proteine natürlich so. Damit kannst du halt diesen schlimmen Effekt reduzieren, beziehungsweise auch dann, wenn du wieder zunimmst und dabei dann auch wieder krass Kraftsport machst, nimmst du halt die Muskulatur auch wieder zu und dann bist du in einem Bereich, wo du nicht mehr den bösen Jojo-Effekt hast, sondern kommen wir so langsam in den Bereich des normalen Jojo-Effekts, den eigentlich fast jeder hat. Du willst noch was dazu
genau,
sagen.
Genau, ich will noch, bevor wir zum normalen Jojo-Effekt kommen, will ich noch mal kurz was zum Bösen sagen. Mhm. Denn wenn du gesagt hast, so, wenn du schon das Dumme tun willst und quasi schnell möglichst viel abnehmen willst, mach krass Kraftsport. Aber jemand, der vorher noch keinen Kraftsport gemacht hat, kann nicht von heute auf morgen in einen krassen Kraftsport reinkommen. Das packen doch die Muskeln und Gelenke gar nicht, oder?
Nee, ja gut, das wäre vielleicht so nicht das Gesündeste. Auf der anderen Seite, wenn du vorher gar keinen Kraftsport gemacht hast, dann baust du ja auch relativ schnell Muskulatur auf. Mhm. Na, also da müsste er vielleicht gar nicht so krass dann sein.
Ja, und gut, okay, und dann würde quasi dreimal die Woche
genau,
reichen.
Und vielleicht mit, ja, oder vielleicht sogar zweimal, keine Ahnung. Aber kommt halt darauf an, ne? Je dümmer du die Diät gestaltest, desto schwieriger wird es natürlich auch mit dem Muskelaufbau. Muskelaufbau ist schon am einfachsten, wenn du relativ wenig Körperfett hast und noch nie Kraftsport gemacht hast und dann aber auch nicht so ist, dass du abnehmen würdest, sondern eher so, dass du leicht zunehmen würdest. Das ist schon so die ideale Voraussetzung für Muskelaufbau. Ne? Aber du kannst eben auch, wenn du einiges an Körperfett hast, anfängst mit Kraftsport und gleichzeitig Körperfett reduzierst, kannst halt trotzdem am Anfang Muskeln aufbauen. Das geht auch. Ne? Genau. Okay, aber da kommen wir ja in einen völlig anderen, Punkt. Wir kommen mal zu dem normalen Jojo-Effekt.
Ja.
Und der wäre, sag mal vereinfacht gesagt, du nimmst 10 Kilo ab und danach nimmst du so langsam 10 Kilo wieder zu. Oder vielleicht auch nur 5 oder vielleicht auch nur 3. Aber du nimmst einmal ab und dann nimmst du danach so wieder zu und wir sagen jetzt mal so, du kommst dann irgendwann wieder auf dein Ausgangsgewicht, ne? Ja, und das ist aber wieder die Frage, was glauben hier viele, was dahinter steckt? Da gibt es ja auch so eine ganz, in Anführungszeichen, wilde Idee.
Genau. Es gibt so ein genetisch vorbestimmtes Gewicht, das sagt zumindest die Setpoint-Theorie. Egal, wie viel du abnimmst, du nimmst einfach wieder das Gewicht zu, auf das dein Gewicht genetisch vorbestimmt ist. Also das ist die Setpoint-Theorie und diese Theorie besagt quasi, dass man da nichts gegen machen kann oder fast nichts gegen machen kann. Also egal, was du tust, egal wie viel du abnimmst, du wirst früher oder später wieder bei dem Gewicht landen, das, keine Ahnung, der hohe Gott dir vorbestimmt hat.
Ja, und wenn du Studien falsch liest, dann könnte man ja auch glauben, die Wissenschaft sagt sogar, dass du gar nicht langfristig abnehmen kannst, sondern dass du immer wieder zunimmst. Ne? Also wenn man sich jetzt, ohne dass ich jetzt nochmal konkret dafür recherchiert habe, so, aber was ich so im Kopf habe, Studien, Untersuchungen, die sich mit einer Ernährungsumstellung zur Gewichtsreduktion befassen und die Teilnehmer langfristig noch danach beobachten. Also zum Beispiel, die haben eine Umstellung gemacht, haben im Schnitt 10 Kilo abgenommen und dann guckt man einfach mal nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren nochmal, was passiert mit denen im Durchschnitt. Und dann stellt man immer fest, eigentlich, also ich wüsste kein Gegenbeispiel, die haben im Schnitt wieder zugenommen. Mm. So.
Ja, wir haben jetzt, da sind wir wirklich so 5 Minuten vor Aufnahmestart nochmal drauf gekommen, ach ja, es gibt ja auch noch diese Studien, die das sagen und wir haben beide schon diese Studien gesehen etc. Jetzt hätte man mal nach Zahlen recherchieren können.
Ja.
Genau, aber diesen Punkt haben wir es leider nicht gemacht.
Genau, aber das denke ich, das ist auch nicht notwendig, das zu recherchieren, weil man muss jetzt hier immer so ein bisschen gucken und deshalb finde ich es immer so schwierig, wenn Leute dann auch sagen, die Wissenschaft sagt, Studien sagen bla bla, ne? Also die Wissenschaft sagt selten irgendwie genau etwas, sondern die sagt, unter dem und dem ganz genauen Umstand ist dieses und jenes und welches Ergebnis wahrscheinlich.
Oder weitere haben, Forschung ist notwendig.
Genau,
ja.
Oder haben wir in diesem Versuchsaufbau Folgendes herausgefunden und das könnte so und so begründet sein. Ne? Also das ist halt immer sehr, sehr spezifisch auf eine Sache. Und wenn wir zum Beispiel dieses Beispiel aufgreifen, dann ist das natürlich völlig logisch. Ich mache jetzt mal ein absurdes Beispiel. Ne?
Okay.
Du hast eine Studie, in der 100 Menschen abnehmen. Sagen wir mal, die nehmen 10 Kilo ab. Mhm. Jeder im Durchschnitt nehmen die 10 Kilo ab. So. Und jetzt guckt man nach einem Jahr, was ist mit denen passiert. Und jetzt hätten in diesem einen Jahr 90 Leute ihr Gewicht komplett gehalten, nichts wieder zugenommen. So. Und 10 Leute hätten im Schnitt die 10 Kilo wieder zugenommen. Dann würde man dann sagen, Jo, die haben Leute haben im Schnitt wieder ein Kilo zugenommen.
Ja.
So, ne? Also so, deshalb, da muss man dann immer, da müsste man sich jetzt die einzelnen Fälle angucken und deshalb ist es relativ schwierig, aber es ist natürlich in Anführungszeichen schon so, dass die Leute nach einer Ernährungsumstellung im Schnitt auch wieder zunehmen. Bedeutet das, dass du nicht nachhaltig abnehmen kannst? Nein, absolut nicht. Und jetzt ist aber die Frage, warum ist das aber schon normal, zumindest ein bisschen wieder zuzunehmen? Ne? Da können wir jetzt mal gucken, okay, was, also die verrückte Idee, die aber interessanterweise einige Leute haben, ist eben diese Setpoint-Theorie. Es gibt ein genetisch vorbestimmtes Gewicht. Und das ist, ich meine, überall ist ja so ein Funken dran. Da ist immer die Frage, was ist genetisch? Weil ich sag mal, das wird viel mehr durch deine Umstände bestimmt. Ne? Also deine Umstände ziehen dich ja gerne wieder in das zurück, was du vorher gemacht hast. So, und wenn du diese Umstände nicht änderst, und da kann man sich dann irgendwo drüber streiten, was davon, also hat dich deine Genetik vielleicht in diese Umstände reingebracht? Ah ja, wenn du glaubst, dass es so ist, dann ist es so, und wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Also da kommen wir jetzt irgendwie in Teufelsküche, wenn wir das versuchen wollen zu analysieren.
Ja, genau, das stimmt schon. Also man kann nicht sagen, dass Genetik gar keine Rolle spielt.
Eine Rolle.
Auf jeden Fall. Also wir hatten ja zum Beispiel gerade eben über die Hungersbeobachtung von Holland gesprochen.
Genau.
Also dass Menschen in Holland während des Zweiten Weltkrieges sehr, sehr stark gehungert haben. Und man hat sich ja die Kinder angeschaut, die quasi von den damals hungernden Müttern entstanden sind. Und man hat festgestellt, dass diese Kinder später im Durchschnitt häufiger adipös waren.
Genau.
So, das heißt, die haben von ihrer Genetik, von der hungernden Mutter, schon auf jeden Fall irgendwas mitbekommen, dass sie irgendwie mehr zu mehr Essen tendiert haben. Auf jeden Fall. Also deswegen an dieser Stelle, Genetik
spielt eine Rolle.
Spielt eine Rolle, genau. In unserer heutigen Welt, in der wir einfach viel sitzen, uns wenig bewegen oder in der wir einfach eine Umwelt haben, die uns immer in diese Richtung natscht, muss man wahrscheinlich eher sagen, die größere Rolle spielt mit Sicherheit eher die Umwelt und unsere Gewohnheiten etc. pp. Und das ist ja auch letztlich das, was wir beeinflussen können.
Ja.
Also unsere Genetik können wir leider nicht beeinflussen. Wir können es jetzt hier natürlich...
Ja, da kommen wir in den spannenden
Epigenetik.
Da kommen wir in den spannenden Teil der Epigenetik.
Entschuldigung, ich habe die Epigenetik kurz vergessen.
Ja,
so für 5
genau,
Sekunden.
Also,
ich denke immer dran. Ich denke immer, jeden Tag denke ich an die Epigenetik. Aber für 5 Sekunden habe ich
Also es ist nicht mal so, dass du deine Genetik nicht komplett, also du kannst dir das nicht komplett aussuchen, aber du kannst so gewisse Teile, aber ich glaube, da greifen wir jetzt ab. Schreibt uns in die Kommentare, wenn wir was zu Epigenetik machen sollen.
Ich denke die ganze Zeit dran.
Sind wir aber keine Experten, ne?
Nee.
Also muss man sagen. Aber wir könnten so ein bisschen die Idee der Epigenetik mal, vielleicht mal ist das auch was für Mitglieder intern. Und finde ich ein stronges Thema als letzter Take dazu, wie du vor allen Dingen auch das, was du weitergibst, beeinflussen kannst. Ganz starker Punkt für alle Mütter oder vor allen Dingen werdende Mütter, die das noch wollen. Und liebe Männer, Väter, ne? Wenn ihr plant, eine Schwangerschaft einzuleiten, hätte ich fast gesagt, dann ist es ja oft so, dass es nur die Frauen sich irgendwie Gedanken darüber machen. Das, was der zukünftige Vater macht, ist auch sehr, sehr entscheidend.
Danke, dass du das sagst. Es sind nicht immer nur die Frauen.
Aber wir schweifen jetzt echt ganz schön weit ab. Ne?
Das stimmt.
Okay, also lass uns mal wieder zurückkehren zu dem normalen Jojo-Effekt. Nämlich die Wahrheit ist, also ja, nein, es gibt nicht so einen Setpoint, wo du auf jeden Fall wieder hinkommst. Du kannst das beeinflussen. Aber warum nehmen die meisten Menschen wieder zu? Ne? Was passiert jetzt da tatsächlich? Ne? Und
ich würde das ganz gerne an meinem Kaffeekonsum erklären.
Oh ja.
Ja, genau. Denn ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach meinen Kaffeekonsum. Ich habe schon meine Problemchens mit Kaffee. Ich liebe Kaffee und ich könnte auch den ganzen Tag Kaffee trinken. Also ich würde sagen, das ist so mein persönliches Naturell, mein Habitat, in dem ich mich wohlfühle, einfach mir eine
Koffein ist ja halt auch eine Droge.
Ja,
ne?
Genau, mir eine Kaffeetasse nach der anderen einzuschütten. Und es war schon früher auf jeden Fall so, dass ich echt schon so meine 5 Tassen Kaffee am Tag hatte, gar kein Problem. Ich habe dann allerdings irgendwann gemerkt, dass mir das einfach nicht so gut tut und wollte das reduzieren. passieren. So, und ich habe da auch schon echt in der Vergangenheit einige Podcast-Folgen drüber gemacht. Also es scrollt mal ein paar Jahre zurück. Ich rede schon immer mal wieder über meinen Kaffeekonsum, aber es ist halt ein wunderbares Beispiel dafür. So, und dann habe ich eine Zeit lang sehr strikt nur eine Tasse Kaffee am Tag getrunken und gemerkt, wie gut mir das tut und auch diese positiven Auswirkungen davon gespürt, etc. pp. Und das habe ich ein paar Wochen lang durchgezogen, habe mich wunderbar damit gefühlt und hatte auch einfach keinen objektiven Grund, wieder mehr Tassen Kaffee zu trinken, weil es hat geklappt und so schwer war es jetzt nun auch
und
nicht.
Und es hat sich besser angefühlt, das fünf
genau,
zu trinken.
Ne? Genau, so schwer war es nun auch nicht, wie ich mir das am Anfang ausgemalt habe und so weiter und so fort. Und mir ging es dadurch insgesamt besser. Und irgendwann habe ich aber wieder gemerkt, boah, irgendwie werden meine PMS-Symptome wieder schlechter und irgendwie bin ich wieder zickiger im Alltag und habe auch so oft dieses Mittagstief. Oh, woran könnte es denn liegen? Und ich bin wirklich alles Mögliche durchgegangen. Ich habe Supplemente probiert, ich habe dies geguckt, ich habe das geguckt. Und irgendwann habe ich so wirklich mal, wirklich wie so ein Brett vor die Augen weggenommen, habe gemerkt, oh, ich trinke ja auch schon seit ein paar Wochen wieder 3 Tassen Kaffee am Tag. Hoppla, ich weiß nicht, wann das passiert ist. Also wirklich, ich sage das wirklich mit aller Liebe und allem Mitgefühl, manchmal ist man wirklich blind für seine eigenen Gewohnheiten. Also manchmal kommt man, man zieht eine Weile wirklich etwas durch, man achtet da eine Weile wirklich sehr strikt drauf und man merkt, wie gut es einem tut und dass es auch alles gar nicht so schwer ist, wie man sich das ausgemalt hat, etc. pp. Und so langsam, aber sicher schleichen sich dann die alten Gewohnheiten wieder ein. Und ich sage das immer wieder, wir leben einfach in einer Umwelt, die uns immer wieder Richtung ungesunde Ernährung natscht, die uns immer wieder natscht in Richtung wenig Schlaf, wenig Bewegung. Wir haben hunderttausende Serien, die wir auf Netflix gucken können. Wir können unser ganzes Leben lang durch Instagram scrollen. Wir haben nie das Ende erreicht. Nicht wie damals in 2016. Heutzutage haben wir nie das Ende erreicht. So, und auch ich merke das auch, wenn ich am Bahnhof bin oder irgendwie unterwegs bin, am Reisen bin etc. Es ist so viel leichter, sich eben schnell fettiges Essen zu holen, als sich irgendwo eine gesündere oder kalorienärmere Alternative zu suchen. So, ne? Und deswegen, das ist kein Prozess, der von heute auf morgen kommt. Alte Gewohnheiten können sich wirklich über Wochen und Monate hinweg wieder so langsam einschleichen. Und das muss auch gar nicht so sein, dass man bams wieder die alte Gewohnheit drin hat, wie zum Beispiel bei mir. Ich hatte früher 5 Tassen Kaffee getrunken und irgendwann bin ich dann wieder zurück Richtung 3 Tassen am Kaffee. Es kann bei dir sowas sein, wie kurz von unserem Member-Bereich abnehmen ohne Kalorien zählen. Also wir haben ja auch den Member-Bereich, wo wir Leuten nachhaltig beim Abnehmen helfen etc. pp. Da vermitteln wir die 3 goldenen Regeln zur Ernährung und unsere Member halten sich eben an diese 3 goldenen Regeln. Und es kann zum Beispiel sein, wenn du diese 3 goldenen Regeln für ein halbes Jahr lang zu 80% durchziehst und du fühlst dich super und du fühlst dich wohl und du nimmst ab und es ist alles wunderbar und du kommst auch aus dem Urlaub zurück und kannst diese 3 goldenen Regeln einfach wieder umsetzen, etc. pp. Und vielleicht merkst du aber nach einer Weile so, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie wieder so 1-2 Kilo zugenommen oder so 3 Kilo zugenommen oder so. Und dann stellst du fest, ah ja, okay, so, also irgendwie habe ich das mit den 3 goldenen Regeln auch vielleicht wieder schleifen lassen. So, ich setze sie vielleicht nicht mehr nur zu 80% um, sondern zu 60%, so um das hier mal in Zahlen so ein bisschen greifbar zu machen. Also einfach wieder so diese Gewohnheiten wieder so ein kleines bisschen schleifen lassen. Hm. Das ist der häufigste Grund.
Genau, also das, um jetzt da einen kurzen Take draus zu machen, es ist halt normal, dass die alten Gewohnheiten wieder ziehen. Die alten Gewohnheiten haben dich halt zu deinem alten Gewicht zum Beispiel jetzt wiedergebracht, um auf das Thema Abnehmen zu kommen. Und was jetzt, ich sag mal, das Ende von Lied von Milenas Kaffeegeschichte zum Beispiel angeht, jetzt bist du aktuell bei 1 Tasse Kaffee plus 1 koffeinfreien Tasse Kaffee. Das schon eine ganze Weile, ne? Also es das heißt also nicht nur, weil man einmal zurückgeht, ist man gescheitert. Mhm. Das wäre das Beispiel, wie ein Baby lernt laufen, fällt einmal hin und sagt sich, dann ist halt mit dem Laufen nichts für mich. Ne? Sondern so darfst du halt nicht sein, sondern du musst da dann entsprechend einmal einfach wieder aufstehen, weiterlaufen. Und die Abstände, in denen du fällst, werden immer kleiner. Aber auch als Erwachsener kannst du unter bestimmten Umständen mal über einen Stock fallen, ausrutschen, whatever, fallen. Aber meistens passiert da halt nichts Schlimmes bei. Ne? Dann einmal Krönchen richten und weiter geht's. Und an der Stelle würde ich halt sagen, auch nochmal ganz schön machen wir es in Werbung für unsere Mitglieder. Also wenn du bei uns Mitglied bist, Milena wird nach dieser Podcast-Folge noch was aufnehmen. Denn wir haben sowas ganz Ähnliches gerade mit unseren Mitgliedern gemacht, die Anti-Süßhunger-Challenge, wo es darum ging, 30 Tage auf Süßigkeiten oder stark gesüßte oder generell gesüßte Sachen zu verzichten, mit dem Ziel, dass dir deine gesunde Ernährung besser schmeckt. Funktioniert immer ganz hervorragend. Nebeneffekt ist, die Teilnehmer merken, boah, krass, was ich alles kann und wie gut es mir dann geht. Gar nicht unbedingt, weil der Zucker so böse ist. Da wollen wir, auf den Zug wollen wir gar nicht aufspringen, dass Zucker wie Heroin ist oder so ein Quatsch.
Gott, nein.
Aber es fühlt sich einfach toll an, wenn man merkt, ich kann Hindernisse überwinden. Ne? Und das merken die Teilnehmer da auch ganz viel. Und die merken, boah, mir schmeckt plötzlich Ernährung viel besser. Und dann kommt so, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Und Spoiler, nein, das bleibt nicht so.
Hoffen
ist keine Strategie, deshalb wird Milena dazu was aufnehmen. Und das geht genau an diesem Punkt so, du wirst halt wieder ins Straucheln kommen. Und dann ist halt die Frage, hast du was draus gelernt? Ne? Und dann kannst du da ansetzen und dann könntest du es nochmal machen oder du kehrst einfach so ein bisschen wieder in gesundes Mittelmaß zurück. Wenn ihr bei uns Mitglied seid, müsst ihr euch wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube dann zum nächsten Montag wird die wahrscheinlich dann online sein. Wir geben euch aber, wie jetzt von uns immer geplant, haben wir bisher noch nicht so gemacht, aber wir geben euch Bescheid auf unserem WhatsApp-Kanal. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir zu weit abgedreht sind. Aber ganz kurz, der normale Jojo-Effekt wäre einfach, du machst eine richtige, eigentlich nachhaltige Ernährungsumstellung, verbrennst also nicht Unmengen an Muskulatur. Ne? Ein bisschen Muskulatur zu verlieren, wenn du nicht dein Sportpensum erhöhst, ist normal. Ne? Ist auch nicht schlimm. Du hast ja einen kleineren Rucksack, den du mit dir rumschleppst. Ne? Dem vorzubeugen, indem man mit Kraftsport anfängt, ist eine ganz tolle Idee, sollte man sehr gerne machen. Dir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn du erstmal das Ernährungsprojekt angehst und danach Kraftsport machst. Im Idealfall machst du beides. Aber dann kommt der Alltag. So, dann gehst du wieder zurück in alte Ernährungsgewohnheiten, langsam und schleichend und in alte Bewegungsgewohnheiten zum Beispiel. Und dann landest du im schlimmsten Fall, wenn du es nicht rechtzeitig merkst, wieder bei deinem alten Gewicht. Dann hast du im Grunde genommen nichts verloren, sondern trotzdem eigentlich was gewonnen. Ja, wenn du keine Crash-Diät gemacht hast, hast du deinem Körper nicht geschadet. Du hast eine gewisse Zeit, in der du ein gesünderes Gewicht hattest. Also alles nicht dramatisch. Aber ja, genau, auch da kann man natürlich was tun, nämlich das bemerken und dann einfach wieder zu den Dingen zurückgehen, die einem gut tun. Und das finde ich irgendwie einen starken Punkt. Ne? Also das ist, wie gesagt, für unsere Mitglieder Milenas Podcast-Folge dann anhören. Aber dann zu den Dingen zurückkehren, die dir gut tun. Und du kannst ja auch zum Beispiel rausfinden, während meiner Abnahme habe ich Sachen gemacht, die zwar theoretisch nachhaltig möglich wären. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe alles ganz, ganz frisch nur noch gemacht und keine Ahnung, im eigenen Garten angebaut, voll reif geerntet und whatever. Oh, ne?
Herrlich, ja.
Also, du hast also alles hundertprozentig perfekt gemacht und dann stellst du fest, oh, ich glaube, ich bin bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das wäre zwar theoretisch nachhaltig und gesund, aber in Wirklichkeit ist mein Leben besser, wenn ich ab und zu mal auf die ein oder andere Konserve zurückgreife, auf das ein oder andere TK-Produkt, wobei TK oft besser ist als frisch. Mhm. Aber dann ist es ja auch okay, wenn wir jetzt mal in Zahlen sprechen würden, wenn du 10 Kilo abnimmst und dann 2 wieder zunimmst, weil du feststellst, die Lebensgewohnheiten mit diesen 2 Kilo wieder mehr, die geben mir mehr Lebensfreude insgesamt als diese 2 Kilo Körpergewicht weniger und dafür aber die strengere, wenn auch trotzdem gesunde Umsetzung. Also niemand muss irgendwie so das in das eine Extrem übertreiben. Aber ich hoffe, da ist so, wird so ein bisschen klar, okay, was ist dieser normale Jojo-Effekt? Du kannst davon ausgehen, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert und dann musst du halt überlegen, lohnt es sich wieder nachzubessern und ganz oft lohnt es sich wieder nachzubessern und das ist ein Prozess, der darf Jahre dauern. Mhm. Ne? Also jedes Jahr ein bisschen besser, wie andere Leute im Schnitt jedes Jahr 3-4 Kilo zunehmen, darfst du auch jedes Jahr 3-4 Kilo abnehmen, das darf aber so ein bisschen schwanken, das ist okay, dann nimmst du mal 5 Kilo ab, dann nimmst du ein Kilo wieder zu, dann sagst du, okay, ich gehe nochmal wieder in eine Abnehmphase, nimmst nochmal 3 Kilo ab, so, dann nimmst du wieder, dann bist du ja plötzlich dann da und das so ein bisschen schwankt, das ist okay. Ne? Es hängt sehr davon ab und da kommen wir, würde ich sagen, zu dem positiven Jojo-Effekt. wie deine nachhaltigen Gewohnheiten sind und natürlich auch, wie du dein Leben gestaltest, sage ich mal. Also bei Milena und mir ist es tatsächlich so, dass wir diesen positiven Jojo-Effekt haben.
Genau, also was meinen wir mit positiven Jojo-Effekt? Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade die Osterfeiertage. Und vielleicht hast du an Ostern, Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag, Ostermontag etc. Hattest du wirklich 4 Tage voller Schlemmereien, voller Familie um dich herum, wenig Bewegung, du warst raus aus deinen Gewohnheiten, hattest viel Kuchen, viel was auch immer und hast daraufhin 2 Kilo auf der Waage mehr gewogen. Aber darum machst du dir gar keinen Stress. Denn du hast im Anschluss den guten Jojo-Effekt, und zwar, dass du das zugenommene Gewicht im Laufe der nächsten Wochen einfach wieder ganz natürlich verlierst. Das ist genau das, was wir mit diesem guten Jojo-Effekt meinen. Denn Jojo-Effekt ist ja oft so dieses, man hat erst mühsam abgenommen und dann nimmt man das Gewicht wieder zu. Aber es gibt auch diese Fälle, in denen man quasi zunimmt und dann wieder abnimmt. Und da sind wirklich die Gewohnheiten der absolute Schlüssel.
Genau. Und die Gewohnheiten da, das ist jetzt ein bisschen die Krux bei der Sache. Ne? Mhm. Gewohnheiten sind im Grunde genommen nicht das, was du die letzten paar Wochen gemacht hast. Mhm. Was du vielleicht die letzten paar Wochen mit Motivation getan hast. Sondern das ist wirklich was, was du die letzten Jahre aus Gewohnheit und nicht aus Motivation gemacht hast. Also für richtige Gewohnheiten brauchst du selten viel Motivation. Aber das darf halt echt viel länger dauern. Und es gibt auch da nicht unbedingt einen Shortcut. Ne? Es gibt einen kleinen Shortcut, fällt mir gerade ein. Je bewusster du das machst, desto schneller funktioniert das. Ne? Also zum Beispiel jemand, der schon länger sich gesund ernährt und auch immer bewusst, sag mal, darauf achtet, was macht das gerade mit meinem Körper, dem wird es nicht mehr so schnell passieren, dass er sich zum Beispiel am Kuchenbuffet überfrisst, weil, ja, und das ist so ein bisschen eine interessante Sache. Gibt es verschiedene Techniken, die man anwenden kann, aber das erste ist erstmal so ein gewisses Bewusstsein. Wenn man sich einen Otto-Normalverbraucher von da draußen nimmt, ihr könnt das ja mal machen, ihr seid ja wahrscheinlich alle als Zuhörer Menschen, die sich mehr oder weniger viel mit gesunder Ernährung auch befassen. Mhm. Aber achtet mal bei Familienfeiern darauf, wie Menschen darüber sprechen, wenn sie sich überessen haben, dann ist das meist, boah, das war so geil. Und dann sagen sie oft selber schon, da war mir so schlecht und ich konnte gar nicht richtig sitzen, liegen ging gar nicht so und atmen auch schwierig. So. Hört sich eigentlich gar nicht geil an, aber die feiern das. Mhm. So, ne? Ja. Wenn du das aber mal bewusst beobachtest, dann wird es dir leichter fallen, echt zu genießen. Also durchaus auch den Kuchen. Es kann passieren oder wird dir auf Dauer passieren, dass er dir vielleicht nicht mehr so gut schmeckt, weil er dir zu süß ist. Das geht zum Beispiel uns bei ganz vielen Rezepten, ich sag mal, aus dem normalen Leben so, sag ich mal, dass man sagt, okay, ich kann diesen Kuchen im Café genießen, aber nicht, weil der mir so gut schmeckt, sondern wegen dieser Gesamtsituation. Aber mir wäre schon lieber, er wäre nicht so süß. So. Ne? Aber wenn du halt merkst, du hast zwar diese kurzfristige Belohnung von dem Zuckerrausch, sage ich mal, aber du hast auch eine kurzfristige Bestrafung. Du fühlst dich nämlich schlecht, Foodkoma, Übelkeit und so weiter. Dann fällt es dir bei dieser Familienfeier dann leichter zu sagen, ich esse den Kuchen, ich genieße den Kuchen, aber ich esse eben den Kuchen so weit, wie es mir gut tut. Und vielleicht ein bisschen drüber, das kann schon mal passieren.
Ich wollte nämlich gerade sagen, denn auch wenn wir das genauso einmal durchgehen, wie du es gerade beschrieben hast, ich esse, ich genieße, aber ich esse nicht über oder ich trinke auch mal irgendwie ein Glas Wein oder so und so weiter und so fort, kann es halt trotzdem sein, dass du nach dem Urlaub oder nach den Feiertagen etc. ein bisschen zugenommen hast. Aber dann halt nicht so viel wie, ich war jetzt im Fresskoma und so weiter und so fort. Ne? Und ich meine, letztlich ist es halt viel leichter, wenn du nur so 1 Kilo Ausschlag nach oben hattest oder 2 Kilo als irgendwie 4 oder 5. Ne? Also je weniger Ausschlag quasi, desto besser auf jeden Fall. Und genauso und umso schneller kommst du dann wieder in dein altes Gewicht rein.
Genau. Ich habe auch gerade wieder gemerkt, ich habe wieder zu viel philosophiert. Ja. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, es gibt schon so eine Art Shortcut, gesunde Gewohnheiten schneller, nicht turbo schnell, aber schneller schneller einzubauen, indem du halt bewusst beobachtest. Mhm. Also ansonsten kommen halt diese Gewohnheiten wirklich über die Jahre und deine Ernährung, dein Geschmack, deine Gewohnheiten, die werden sich wirklich über ganz, ganz viele Jahre noch verändern, ne? Und da, du bist im Grunde genommen nie oder zumindest sehr, sehr spät fertig und hast auch da immer mal wieder so gewisse Schwankungen drin. Das ist völlig okay, solange du dich eben in einem Bereich bewegst, der dir halt auch wirklich gut tut. Und aber erst dann, also ich würde jetzt mal, wenn Menschen wollen gerne magische Zahlen haben, und ich würde jetzt mal die magische Zahl 2 Jahre nennen. Mhm. Wenn du was 2 Jahre machst, dann ist es eine echte Gewohnheit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da rausfällst, eher gering. Mhm. Aber die harte Wahrheit ist halt leider auch, ungesunde Gewohnheiten kann man sich oft viel einfacher antrainieren. Warum das so ist, das haben wir ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Woche haben wir über operante Konditionierung gesprochen.
Oh ja. Mhm.
Das Problem ist, dass eben ungesunde Gewohnheiten ganz oft mit einem natürlichen Belohnungseffekt kommen, also einem körperlichen Belohnungseffekt, der zum Beispiel aufgrund von ja schneller Energie einfach da ist. Und die, gesunden Gewohnheiten auf der einen Seite natürlich einen langfristigen Belohnungseffekt haben. Und zwar auch einen kurzfristigen, einen relativ kurzfristigen, aber den muss man recht bewusst wahrnehmen, ne? Mhm. Und damit kannst du es dann wieder, indem du dich einfach, ich sag mal, beobachtest, kannst du diese gesunden Gewohnheiten wieder stärken. Das ist zum Beispiel für mich so ein Gamechanger für Kaffee. Also ich habe auch dieses Kaffee-Ding, aber ich bin jetzt, keine Ahnung, Ewigkeiten habe ich schon keinen Kaffee mehr nach 12 Uhr getrunken. Das ist für mich zum Beispiel ganz, ganz kritisch. Ich mache das in ganz wenigen Ausnahmefällen, die dann wirklich Ausnahmefällen sind. Aber ich habe das halt sehr aktiv beobachtet. Und jedes Mal, wenn ich das tue, schlafe ich schlecht. So. Und deshalb weiß ich, wenn nachmittags dieser Impuls nach einem Kaffee kommt, und der kann durchaus relativ stark sein, aber ich weiß sehr genau, dass mein Leben viel besser ist, wenn ich dem Kaffee nicht nachgehe, ne? Und
das schaffe ich nicht immer.
Genau, das schaffst du nicht so häufig, aber bei dir ist dieser Effekt auch nicht so krass, ne?
Das stimmt.
Und das schafft man dann über Beobachtung. Ich könnte das auch ausblenden und dann würde ich dann, habe halt schlecht geschlafen, so. Aber dadurch, dass ich das weiß, dass es mit dem Kaffee zusammenhängt, also da bewusst bin, fällt es mir viel einfacher. Also du musst dir das nicht so vorstellen, oh, der arme Junge muss die ganze Zeit auf nachmittags seinen Kaffeekonsum mit ganz viel Willenskraft einschränken. Nee, muss ich nicht. Ich brauche dafür ganz wenig Willenskraft, weil ich gehe ganz kurz in mich, spreche mal einmal mit Zukunfts-Daniel so und Vergangenheits-Daniel, wie die sich so fühlen wollen. Ne? Habe ich gerade noch mal eine längere Nachricht in unserem WhatsApp-Kanal geschrieben zu. Vielleicht kommt das den Leuten deshalb gerade bekannt vor. Aber dann frage ich mal einmal Zukunfts-Daniel, okay, Gegenwarts-Daniel hat gerade Bock auf diesen Kaffee und auf dieses Hochgefühl. Hast du Bock, dich morgen scheiße zu fühlen, weil du schlecht geschlafen hast? Nee, eigentlich nicht so. Und dann fragen wir nochmal Vergangenheits-Daniel, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns morgen schlecht fühlen? Ah, sehr hoch. Okay, dann egal.
Kurz WhatsApp-Kanal.
WhatsApp, auf unsere WhatsApp-Community.
WhatsApp, genau, unsere Member-interne WhatsApp-Community.
Ja, ja, genau. Da ging es um die Antisüßung. Ich glaube, das war das Ding zur Antisüßung. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, welche Community
genau.
Da war.
Wir haben auch einen öffentlichen WhatsApp-Kanal. Also, falls ihr häufiger auf WhatsApp seid, was ja die meisten betrifft, könnt ihr uns da einfach abonnieren und ihr bekommt regelmäßig Updates. Zum Beispiel auch, wenn eine neue Podcast-Folge hochgeladen ist.
Ja.
Verlinken wir einmal in den Shownotes. Wir hatten gerade recht viel über das Thema Gewohnheiten gesprochen und du hast ja auch gesagt, dass sich Gewohnheiten schneller aufbauen lassen, wenn man sie bewusst beobachtet. Mhm. Und ich habe da noch so eine kleine Ergänzung zu, denn zur Frage, ab wann ist etwas zur Gewohnheit geworden? Frag dich, was normal für dich ist, was selbstverständlich für dich ist. Also zum Beispiel ist es selbstverständlich, abends für dich Zähne zu putzen. So. Das ist normal, das ist deine Gewohnheit. Frag dich so im Bereich zum Beispiel Schlafen. Wann ist es für dich normal, schlafen zu gehen? Wann ist es normal für dich aufzustehen? Wann ist es oder was ist normal für dich zu frühstücken? Und solange etwas für dich noch so ein bisschen Überwindung ist oder solange du da noch so ein bisschen drauf achten musst etc., ist es noch nicht normal und auch noch keine Gewohnheit geworden. Genau, und ich finde so, normal ist ziemlich kritisch auf der einen Seite, weil uns oft gar nicht so bewusst ist, was wir als normal erachten, bis wir mal mit anderen darüber sprechen, was normal für die ist.
Mhm.
So, deswegen finde ich immer den Austausch mit anderen total spannend, so was, was so Essverhalten angeht oder was normal für die ist zu essen und zu trinken und so weiter. So, ne? Im Austausch mit anderen merkt man sehr schnell, was normal für einen ist oder auch nicht normal für einen ist.
Ja, ja, genau. Also du brauchst einen, wenn du den guten Jojo-Effekt haben willst, brauchst du dann entsprechend ein Normal, was dich eben genau dahin bringt, dass du eben zu diesem Gewicht kommst. Ne? Weil, und da verweise ich nochmal wieder kurz auf den Abnehmen-Starter-Guide, da wird es nämlich nochmal genau erklärt, dein Gewicht nämlich ist nämlich eben davon abhängig, was du so im Durchschnitt isst. Und einzelne Ausschläge, die wirklich Ausnahmen darstellen, zum Beispiel, keine Ahnung, das Essen gehen alle paar Wochen, der Urlaub alle paar Monate, die haben im Grunde genommen keine Auswirkung auf dein Gewicht, beziehungsweise nur sehr kurzfristige, denn danach kickt dann der positive Jojo-Effekt, wenn du diese gesunden Gewohnheiten hast. Das Aufbauen der gesunden Gewohnheiten, wirkliche Gewohnheiten, dauert lange und ist natürlich auch abhängig von deinem Umfeld. Und an der Stelle würde ich nochmal ganz kurz so ein bisschen Eigenwerbung machen und sagen, das ist zum Beispiel der Grund, warum wir langfristig ja weggegangen sind von unserem 4-Wochen-Programm, was wir früher mal hatten, wo wir gemerkt haben, die Leute machen diese 4 Wochen das und dann reicht es für viele einfach noch nicht. Also nur, weil du es 4 Wochen dir mal angehört hast und theoretische Umsetzungsanleitung, machst du es noch nicht. Und da sind noch ernährungspsychologische Inhalte, die da entscheiden, warum mache ich das nicht, warum verstehe ich das das Richtige für mich, mache es nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Mitgliedschaft, wo das alles erklärt wird. Dann haben wir gesagt, super, jetzt gibt es noch ganz viele Masterclasses. Das heißt, wenn du das hörst und umsetzt für dich, super, dann funktioniert das. Geil, dann kannst du danach gehen und sagen, ich kann jetzt alleine laufen. Viele Leute reicht das nicht. Dann sagen die, okay, dann mache ich noch ernährungspsychologische Inhalte, kümmere mich darum, warum kriege ich es nicht umgesetzt.
Mhm.
Okay, alles klar, dann kannst du alleine laufen, kannst du gehen. Und jetzt haben wir zunehmend immer gemerkt, naja, das Problem ist, dann gehen die Leute da raus und sind immer noch in einer Umgebung, die im schlechtesten Fall nicht förderlich ist. Manche haben total Glück, die ganze Familie zieht das mit, ja, und dann schaffst du dir sehr schnell, oder die Freunde ziehen das mit, whatever, du schaffst dir sehr schnell ein gesundes Umfeld, was dich eben in diesen gesunden Jojo-Effekt bringt, und andere brauchen einen Ankerpunkt. Und deshalb sind wir jetzt gerade ja zum Beispiel dabei, die Mitgliedschaft auch so umzubauen, dass es immer attraktiver wird, auch zu sagen, ich nutze diese Mitgliedschaft als Ankerpunkt. Ich brauche einfach was ich regelmäßig mir anschauen, angucken kann, anhören kann. Kannst natürlich auch zum Beispiel
mich mit anderen austauschen kann.
Kannst auch diesen Podcast für nehmen. Ne? Aber einfach so einen gesunden Ankerpunkt ist da oft für diesen gesunden Jojo-Effekt auch sehr hilfreich. Also wenn du bei uns Mitglied bist, nutze das auf jeden Fall aktiv. Ne? Wenn du das nicht bist und vielleicht auch gar nicht sein möchtest, nutze vielleicht diesen Podcast dafür als Ankerpunkt.
Und falls du noch nicht Mitglied bist und dich fragst so, worüber reden die jetzt, Mitgliederbereich, Abnehmen und Kalorienzählen, 3 goldene Regeln etc., verlinken wir dir mal unsere Website unten. Wir haben die meiste Zeit geschlossen, weil wir uns sehr, sehr viel auf unsere Member konzentrieren und ja, einfach nicht immer diese Anmelde, das wäre halt sehr, sehr aufwendig für uns, die Anmeldung immer offen zu halten, etc. pp. Also es hat viele Hintergründe, weshalb wir nicht immer offen haben. Aber du kannst dich auf der Webseite auch in die Warteliste eintragen. Genau, und dann bekommst du eine E-Mail, sobald wir wieder öffnen.
Was kostet der Spaß? Verraten wir nicht. Steht aber auf der Website.
Steht auch auf der Website.
Steht auf der Website. Zumindest voraussichtlich. Wir wissen noch nicht, ob wir das so halten können. Zumindest.
Ja, genau, genau. Also wir sagen grundsätzlich keine Preise im Podcast, weil wir halt nicht, also dieser Podcast kann halt auch 3 oder 4 Jahre hier online sein oder 5 oder 6 Jahre.
Und wir haben
jetzt
zum Beispiel jetzt gerade die erste Mitarbeiterin eingestellt, was sehr, sehr schön klappt im Übrigen.
Mhm.
Und ja, auch schon das Gespräch mit dem ersten Fitnesstrainer jetzt, gestern habe ich das geführt, weil wir eigentlich noch einen Fitnesstrainer im Boot haben wollen, weil wir das Thema Bewegung angehen wollen. Ja, mal schauen. Da wollen wir die nächsten Tage das Final machen, ob der junge Mann uns noch unterstützen wird bei einem Bewegungsprogramm. Ja, dürfen sich alle Mitglieder darauf freuen. Ursprünglich hatten wir ja die verrückte Idee, das selber zu machen. Aber wir haben einfach gemerkt, wir schaffen das nicht alles.
Genau.
Jetzt haben wir wieder viel erzählt. Lass uns kurz zusammenfassen. Also erstmal, die Kernaussage des Ganzen findest du in der, nennen wir es Anti-Jojo-Checkliste.
Jojo-Effekt-Checkliste. Die hat noch keinen konkreten Namen.
Hier drunter. Ebenso findest du dort den Abnehmen-Starter-Guide, so um grundsätzlich zu verstehen, wie funktioniert nachhaltiges Abnehmen, dass du eben nicht so viel oder wenig Jojo-Effekt hast. Und dann verlinken wir auch noch die Warteliste. Also wir finden jede Menge Kram hier drunter. Und ich würde sagen, weil wir so viel Kauderwelsch hatten, versuche ich nochmal als Übungsaufgabe für mich, weil ich da ja eigentlich nur so semi-gut drin bin,
Die Podcast-Folge
in wenigen Sätzen zusammenzufassen.
Okay, du hast 2 Minuten Zeit.
Okay, Jojo-Effekt bedeutet im Grunde genommen, dass du nach einer Gewichtsreduktion wieder zunimmst. Es gibt da 2 offizielle Formen von im Grunde genommen. Also die schlechte Variante, du nimmst danach sogar noch mehr zu. Das passiert dann, wenn du eine Schrottdiät machst, in der du ganz viel Muskelmasse verbrennst vor allen Dingen. Und dir im Worst Case auf dem Rückweg zu deinem alten Gewicht, sag ich mal, sogar noch schlechte Essgewohnheiten antrainierst, weil deine Hungerhormone jetzt gerade so hoch sind. Dann endest du mit weniger Muskelmasse beim alten Gewicht. Das reicht dann also nicht. Du kannst dann noch nicht das essen, was du vorher gegessen hast. Also packt dein Körper nochmal 2, 3, 4, 5 Kilo obendrauf. Ja, dann hast du einen schlechten Jojo-Effekt. Der normale Jojo-Effekt, da stell dich drauf ein, dass das so oder so zwischenzeitlich mal ein bisschen passiert ist. Du machst eine vernünftige Ernährungsumstellung. Dafür brauchst du aber gesunde Gewohnheiten. In deinem Umfeld gibt es wahrscheinlich eher Zugkraft zu Richtung ungesunden Gewohnheiten. Das ist ganz normal, ja, wenn du nicht in einer totalen Luxussituation lebst, in der alle drumherum um dich super krass sich dran halten, ja. Dann ist das so. Das musst du akzeptieren, immer wieder bewusst werden, merken und dann einfach gegensteuern. Das ist wie Laufen lernen. Ja, nur weil du einmal gefallen bist, heißt das nicht, dass du wieder aufstehen kannst. Du wirst auf Dauer immer weniger fallen, aber so ein bisschen, ich sage mal, alles im Leben verläuft wellenförmig. Dein Gewicht wahrscheinlich auf die ein oder andere Art und Weise auch.
Und der gute
Jojo-Effekt wäre jetzt, du hast es geschafft, dein Umfeld und deine Gewohnheiten so zu gestalten, dass sie dich zurück zu deinem Wunschgewicht ziehen tatsächlich. Da musst du es einige Jahre gemacht haben. Ne? Also mal 2 Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Dann kannst du davon ausgehen, dass es relativ stabil ist, aber Bewusstsein hilft hier. Ne? Mhm. Einfach wissen auch, diese ungesunden Gewohnheiten, die sind einfach stark und die sind sehr natürlich, weil wir als Menschen auch gar nicht dafür gemacht sind, in einer Welt zu leben, in der du an jeder Ecke Bewegung einsparen und super viel Kalorien dir reinschieben kannst, die dann auch noch, sehr, sehr schnell verfügbar sind, gut schmecken und so weiter und so fort. Also guter Jojo-Effekt musst du trotzdem immer sehr bewusst leben. Zusammengefasst findest du das alles in der Jojo-Checkliste, die du unter diesem Podcast in den Shownotes findest. Es sei denn, auf Amazon Music habe ich jetzt herausgefunden, da geht das wohl irgendwie nicht. Da muss auf Spotify oder sowas
Spotify
gehen.
Spotify, YouTube oder so, genau. Also ihr findet auf jeden Fall die Jojo-Checkliste. Oder falls du Amazon Music hast und keine Shownotes, dann folge auch mal unserem WhatsApp-Kanal.
Yes.
Verlinken wir auch nochmal unten. Also und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja, und ich würde sagen, lade dir die Jojo-Checkliste einmal herunter. Genau, und wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen etc. pp. Aber würde sagen, wir hören uns dann einfach nächste Woche Mittwoch wieder in alter Frische. Bis dann.
Bis dahin.
Tschüss.